Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Claudia.
Hallo, liebe Anke. Wo bist du gerade?
Am Schreibtisch und ich gucke in den Wald.
Ich glaube, es ist sehr viel interessanter, wenn sich das zwei Menschen fragen, die viel unterwegs sind, merke ich.
Sehr wahrscheinlich, aber
nicht so interessant.
Naja, bei dir schon. Du wechselst ja wenigstens zwischen Düsseldorf und zwischen Deutschland und Kroatien. Ich werde die nächsten Wochen noch sagen, ich bin hier am Schreibtisch und gucke in den Wald, weil ich habe ja, habe ich letztes Mal gesagt, ich habe ja Seminarpause und ich fahre nicht weg und ich beschäftige mich mit tausend Dingen und ich habe was Neues zu erzählen. Soll ich es dir erzählen?
Ja.
Ja, mach den Bootsführerschein.
Oh nein!
Doch!
Wie geil! Dann kannst du mich ziehen.
Ja, kann ich dann.
Oder wir uns
das schafft dann auch das Boot. Ja, da können wir uns abwechseln, genau. Oder wenn dein Mann ausfällt, kann ich sagen, lass mich dran. Ich kann das jetzt. Nee, ich kann es ja noch nicht. Ich fange ja jetzt erst an. Ich habe mich jetzt angemeldet. Und das ist eine Idee, die habe ich. Also mit der gehe ich ja schon seit 10 Jahren schwanger, wenn nicht noch länger. Und ich habe mir gedacht, ach, ist jetzt ist doch genau der richtige Moment. Und ich lasse es natürlich gleich krachen. Ich mache gleich alle, sodass ich überall fahren darf. So ein Gesamtpaket, Bootsführerschein.
Wow.
Ja.
Ja, ja, dann bist du bestimmt auch eine der wenigen. Und jetzt werden mich alle Kroatien-Bootsfahrer hassen, aber vielleicht auch bestätigen. Eine der wenigen, die es dann wirklich können. Du kannst ja den Bootsführerschein auch hier in Kroatien machen, aber das ist so ein kleiner Dienstweg, würde ich sagen. Also ich finde nicht, dass das dafür ausreicht, wirklich Boot fahren zu können, aber
okay,
es scheint irgendwie zu klappen.
Das hättest du mir auch vor 3 Tagen mal sagen können, dann hätte ich mich vielleicht nicht angemeldet und wäre den kleinen Dienstweg gegangen. Nein, ich mache den so richtig, so mit Knoten lernen und Nautik. Ich meine, das wird spannend, wenn ich Nautik mache, gell? Ich bin die
aber
Frau, die ohne
Navigation. Gerne.
Ja, ich lerne gern, das stimmt. Deswegen mache ich es auch.
Das ist gut. Und du kannst dann überall fahren.
Ich kann dann überall fahren, ja. Also Hochsee natürlich nicht, aber das habe ich auch nicht vor. Aber ich darf
aber
auf
in
Meer
anderen
fahren
Ländern.
Und auf allen Flüssen. Ja, in allen Ländern. Ja, darf ich überall fahren.
Kroatien, wenn du den Bootsführerschein hier machst, dann beschränkt sich das ausschließlich auf Gewässer in Kroatien. Und gut, das ergibt Sinn für Menschen, die nur in Kroatien Boot fahren.
Ja.
Aber wenn man vielleicht auch mal in einem anderen Land fahren möchte, dann macht es einfach Sinn, wenn man den kompletten macht. Genau.
Du, das hat sich für
sehr
mich
schön,
jetzt so ergeben. Ja, ich freue mich auch. Ich mache ja im Sommer immer so Projekte und dieses Jahr mache ich Bootfahren und dann mache ich wieder einen Kunstkurs und ich schreibe wieder. Habe wieder angefangen zu schreiben.
Ein schöner Sommer.
Ja. Und
ein
das
schöner
müssen wir,
Sommer.
Jetzt möchte ich jetzt schon mal verraten, wir beide machen ab Herbst unser erster Kurs ist bereit. Das dürfen wir jetzt schon mal verraten. Jetzt wird es Zeit. Der erste Kurs ist ausgebucht. Wir machen eine Weiterbildung gemeinsam. Was wir machen, verraten wir noch nicht. Das posten wir dann im Herbst irgendwann mal. Und bei mir auf der Homepage wird es sein und auf deiner Homepage wird es auch sein. Und es sind momentan 3 Dinge, die wir gemeinsam machen. Und 2 davon haben mit Shine On zu tun.
Also ich freue mich da auch ganz, ganz riesig drüber und ich bin mir auch sicher, dass das wirklich gut wird, weil die Kombination einfach großartig ist. Ja, das kann ich ohne Angeberei sagen. Das ist eine sehr gute Kombination, die wir hier haben. So, jetzt genug des Eigenlobs.
Ach, mach noch ein bisschen weiter. Nein.
Aber du, ich habe eine Frage an dich und vielleicht können wir doch direkt da anschließen. Also um vielleicht noch zu sagen, wo ich bin in Kroatien. Da werde ich, das wird jetzt auch noch ein paar Mal so sein. Und jetzt meine Frage an dich, liebe Anke. Es ist gar keine richtige Frage, es ist mehr eine Aufforderung.
Okay.
Erzähl doch mal was Nettes über dich.
Was Nettes über mich? Ich finde, ich habe einen wahnsinnig tollen Humor. Ich mag meinen Humor und ich kann sehr, sehr gut auch über mich selbst lachen. Also ich lache nicht, sogar meistens über mich selbst. Und dafür bin ich so meiner Familie dankbar, denn das ist unser Familienhumor. Und wir haben viele, viele schwierige Zeiten erlebt, aber niemand hat jemals seinen Humor verloren. Und das finde ich echt nett von mir. Ich habe aber noch ein paar andere nette Sachen. Ich finde, ich bin ein sehr großzügiger Mensch und ich mag das an mir sehr gern.
Ja, also ich kann ich alles bestätigen, habe ich alles schon erlebt. Und ich liebe deinen Humor auch wirklich sehr. Wir lachen sehr viel. Ja. Wir lachen wirklich sehr viel miteinander. Und das ist auch gut so, dass man über Dinge lachen kann.
Ja, ganz wichtig. Da gäbe es auch wieder ganz viele Studien übrigens dazu, wie wichtig Humor ist, um Krisen zu bewältigen, um sich von Themen auch zu distanzieren. Und da gibt es bergeweise Studien, dass Menschen, die spirituell sind und noch humorvoll dazu, es ist ein Schlüssel zu psychischer Gesundheit.
Ich habe ein Tool, wenn ich mal so gar nicht weiter weiß und so richtig mies drauf bin und es mir echt nicht gut geht, da weiß ich manchmal nicht so genau, was ich jetzt machen soll. Aber eine Sache weiß ich, und zwar grinsen. Also wirklich so die Mundwinkel nach oben. Und ich glaube, da gibt es ja auch wirklich Forschungen drüber, dass wenn man ein Grinsen, dass das nicht nur was beim anderen auslöst, sondern bei einem selber auch, dass dann irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, die schon dafür sorgen, dass es einem besser geht.
Genau, die Muskeln, die du praktisch anspannst, wenn du grinst, dann kriegt das Gehirn Informationen von den Muskeln von wegen, hey, die lacht, da geht's dir gut, schütt mal Glückshormone aus. Und dann schüttet das Gehirn Glückshormone aus, nur weil du das Gesicht verziehst.
Und manchmal weiß ich, wie gesagt, nicht, wie ich jetzt gefühlsmäßig weitermache, weil es mir einfach nicht gut geht und dann mache ich das, weil das kriege ich gerade noch hin, daran zu denken, dass ich grinse und dann passiert irgendwas.
Ja, und wenn du es nicht hinkriegst, dann kannst du dir auch noch einen Stift praktisch quer so ganz weit in den Mund hineinschieben, also nicht längs, sonst würgst dich, sondern quer. So. Ja, kann
danke
ja auch sein,
weil
wir können es ja gerade. Und wenn du den also quer so ganz nach hinten schiebst, sodass dein Gesicht praktisch so die Bewegungen machen muss, wie beim Grinsen.
Bevor man den Podcast hört, bitte erst den Beipackzettel lesen. Wir sind nicht verantwortlich für die Ausführung der Dinge, die hier besprochen werden.
Ja, und wenn jemand sich den Stift längs bis zum Zapferl schiebt, dann tut es mir
dann
an
auch
dieser
eine
Stelle.
Laune.
Ja, der hat vor allem eine andere Laune und ein anderes Problem. Komm, wir fangen nicht so lustig. Wir fangen nicht lang. Wir kommen nicht mehr der
okay,
nicht albern.
Okay.
Das kannst du wegschneiden, wenn du magst. Schneid das ruhig weg.
Nein, das schneide ich nicht weg.
Natürlich nicht. Okay.
Nein.
Okay.
Wir haben uns wieder wahnsinnig viele Gedanken gemacht.
Über Stifte, die man sich zum Zapferl schiebt.
Also. Nein, wir werden jetzt mal wieder ganz ernst.
Ja.
Ganz ernst.
Ich bin fertig mit Ernst.
So, okay. Mit Ernst bist du fertig. Ihr merkt schon, ne? Also.
Du hast nicht gesehen, dass ich trinke, aber man darf niemals Witze machen, während ich trinke. Ich habe sofort Kindheitstrauma. Das muss ich jetzt erzählen.
Jetzt kann ich es nicht mehr rausschneiden.
Na, dann lass es drin. Geburtstagsfeier bei meiner Kindheitsfreundin Renate. Ich sage den Nachnamen nicht, weil ich nicht weiß, ob sie es noch lustig findet. Auf jeden Fall waren wir ungefähr 7 oder 8 Jahre alt. Weißgedeckter Tisch, es gab Kakao und Kuchen. Damals hat man noch so Geburtstag gefeiert und es macht irgendjemand einen Witz und mir. Ich lache natürlich, habe doch damals schon gelacht. Und dann ist mir der komplette Kakao durch die Nase raus und überall waren Kakaospritzer. Und es tut verdammt weh, wenn du Kakao durch die Nase beim Lachen rausbläst. So, und so ging es mir jetzt beinahe mit dem Kaffee, aber es ist nicht passiert. Jetzt könnten wir, ich bin mit Ernst fertig und mit Kaffee auch.
Okay, dann fang. Ich stell mir Dinge immer in Bildern vor. Mhm. Ich sitze da gerade. Es ist auf einer draußen gedeckt. Wahrscheinlich war es gar nicht draußen, sondern drin.
Es war drinnen, ja.
Weiße Tischdecke.
Ja.
Und wie du da sitzt und ja, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ja.
Ich hoffe, du bist gut begleitet worden. Ich hoffe, du bist gut dadurch begleitet worden.
Nein. Ja. Nein, aber du hast mir nicht geschadet. Habe ich auch überlebt.
Sollen wir darüber reden? Hat mir nicht geschadet. Das ist auch ein gutes Thema. So, Anke, wir fangen jetzt mal an. Wir sind bei Minute 12. Wir fangen jetzt mal an. Wir haben uns überlegt, dass wir heute, ich meine, ich bin ja im Urlaub, du bist zu Hause an einem wichtigen Ort, wo du einfach auch total gerne bist. Ich bin auch an einem Ort, wo ich total gerne bin. Und dann haben wir beide, als wir uns unterhalten haben, gedacht, wie wäre es denn, wenn wir über das Ankommen sprechen? Und das kann man ja auch wunderbar, also ich finde, das sind so verschiedene Facetten. Ich finde, man kann so wunderbar darüber sprechen, was es für uns bedeutet, warum es vielleicht Schwierigkeiten gibt, sich irgendwo angekommen zu fühlen und auch, was es für Kinder bedeutet, sich also irgendwie angekommen zu fühlen und was das bedeutet und wie auch vielleicht Kinder eine Begleitung brauchen, was wir brauchen. Also ich finde, das ist so ein Rundum-Paket, ja, wo alle Bereiche besprochen werden. Und wie fühlst du dich denn bei dir?
Ja, und es kann vor allem ich beantworte die Frage gleich, auf mehreren Ebenen besprochen werden. Auf einer ganz oberflächlichen Ebene, von wegen, was brauche ich denn dazu? Und als du das jetzt gerade so gesagt hast, habe ich mir gedacht, von wegen, bin ich angekommen, so im Leben, in meinem Leben? Und dann denke ich mir, nee, ich werde hoffentlich nie ankommen, weil in dem Moment ist ja eine Reise auch zu Ende. Oder ich komme an und überlege mir dann ein neues Ziel, zu dem ich wieder aufbreche. Wenn ich an Kinder denke und an Kitas denke, da beginnen ja jetzt dann die Eingewöhnungszeiten. Da wünsche ich mir schon sehr, dass die Kinder wohlbehütet in den Einrichtungen ankommen. Deine Frage war, jetzt habe ich sie vergessen, wie ich mich fühle. Nee, was hast du gefragt?
Ja, wie du dich in deinem Zuhause fühlst, ob du dich angekommen fühlst.
Ja, ich fühle mich jetzt in meinem Zuhause angekommen. Ich weiß noch, als wir umgezogen sind, das war genau vor 4 Jahren, im Juli vor 4 Jahren, das ist jetzt der 4. Sommer, den ich hier erlebe. Als wir dieses Haus angeschaut haben, habe ich mich sofort wohlgefühlt hier und willkommen gefühlt. Und dann habe ich den Garten gesehen und dachte mir so, ja, genau hier will ich leben. Dann war aber ja von Anfang an, musste man ja gucken, ob die Vermieter uns haben wollen. Wir waren ja nicht die Einzigen, die wollten uns. Und dann weiß ich noch, als ich die erste Nacht hier war, da war noch Baustelle, da wurde noch Küche gebaut und es wurde noch Boden gelegt und so weiter. Und da war noch alles leer und nicht geputzt und halt so ein bisschen Baustelle. Und ich habe auf eine Sofa war schon da und ich habe auf dem Sofa geschlafen und habe mir, weil es auch noch keine Lampen gab und ich natürlich auch keine Taschenlampe da hatte, weiß ich, dass ich mir so richtig den Kopf an der Duschwand angestoßen habe, als ich auf die Toilette wollte. Und dann dachte ich mir, es wird noch ganz lange dauern, bis ich hier richtig angekommen bin, bis ich mal jeden Winkel kenne, bis ich weiß, wo die Lichtschalter sind, bis es dann auch, für mich sind Gerüche so wichtig, bis es dann auch nach uns allen hier riecht. Und also Ankommen ist für mich ein Prozess. Und wie lange das gedauert hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mittlerweile kann ich hier natürlich im Stockdunkeln rumlaufen und kenne jeden Winkel. Aber ich glaube, Ankommen ist immer, ja, ich glaube, es ist ein Prozess. Und ich glaube, angekommen fühlt man sich dann, wenn man sich sicher fühlt. Und ich würde mit angekommen sein auch Zufriedenheit verbinden. Also das Gefühl der Zufriedenheit.
Dem geht ja das Sicherfühlen eben auch voraus, ne? Dass man sich sicher fühlt. Und an dem Sicherfühlen hängt ja viel. Das ist ja etwas, was in mir ist. Ich glaube, Menschen fühlen sich unterschiedlich sicher. Es gibt ja auch Menschen, die zelten mitten im Wald alleine.
Ja, ja. Ich glaube, wenn man sich auskennt, ich denke jetzt gerade an Kinder. Und ich glaube, dass ein Kind sich sicher fühlen kann, dann braucht es die Gewissheit zu wissen, was kommt jetzt? Wen habe ich gegenüber? Wie ist dieser Mensch? Wie ist die Umgebung? Wie sind die anderen Menschen? Also ich denke jetzt ganz speziell an eine Kita. Ist es immer ein ähnlicher Ablauf und natürlich unterschiedlich, je nachdem, die jüngeren Kinder brauchen natürlich noch viel mehr, leben ja noch viel mehr in dem Rhythmus auch. Ja, Sicherheit, Vertrautheit, denke ich, gehört dazu. Was gehört für dich denn zum Ankommen dazu? Wie siehst du denn Ankommen? Oder wann fühlst du dich angekommen?
Ich sehe das genauso wie du. Für mich gibt es so eine Komponente, dass das Ankommen weniger mit den äußeren Faktoren zusammenhängt für mich als mit den inneren Faktoren. Es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel in eine Gruppe komme, in eine Gruppe Menschen. Jetzt bin ich ein sehr geselliger Typ, ich bin ein sehr offener Typ. Ich bin aber auch, also ich kann gut auf Menschen zugehen. Und je nachdem, wie gut ich in einer Gruppe ankomme, es bedeutet ja auch, wie reagieren andere Menschen auf mich? Werde ich angenommen? Mhm. Werde ich vielleicht etwas ausgegrenzt oder komisch angeschaut? Gibt es dort Menschen, die mit mir reden, die mit mir Kontakt aufnehmen und so? Das sind Faktoren, die entscheiden, ob ich mich irgendwo angekommen fühle. Dann ist es aber auch eine innere Komponente. Und ich glaube, da ist es viel, also wenn ich mal jetzt ein Beispiel nehme, dass ich bin vielleicht, also ich bin zum Beispiel sehr viel umgezogen in meinem Leben, also auch schon als Kind. Ich bin eigentlich ab Geburt ständig woanders gewesen und habe auch ständig wechselnde Bindungspersonen und Bezugspersonen gehabt. Und so fällt es mir zwar leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, aber das Gefühl des Angekommenseins, das habe ich nur mit wenigen Menschen. Mhm. Also ich kenne unglaublich viele Menschen und ich bin mit unglaublich vielen Menschen vernetzt und ich kann super gut Smalltalk und ich kann super gut Vertrauen auch aufbauen, aber ich habe nur ganz wenige, mit denen ich ganz, ganz tief gehe. Und ich glaube, das resultiert auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich einfach zu oft erlebt habe, dass ich mich nicht sicher fühle. Also gehe ich erst gar nicht irgendwas Tiefes ein, weil ich es viel zu bedrohlich finde. Mhm. Und das dauert. Was ich aber bin, ich bin ja ein total offener Mensch, also auch mir gegenüber offen. Das heißt, einer meiner Lieblingswörter sind ja Störgefühle.
Ja.
Also wenn ich merke, da ist irgendwas komisch, ich habe A gelernt, auf sie zu hören und sie auch ernst zu nehmen. Aber wenn ich halt merke, dass irgendein Gefühl bei mir entsteht und ich mich nicht wohlfühle, dass ich dann nicht nur auf die äußeren Umstände gucke, sondern dass ich schaue, was brauche ich? Was ist jetzt hier für ein Bedürfnis für mich nicht erfüllt? Meinetwegen, sind viele Grüppchen und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich in diese Grüppchen reinkomme. Dann ist nicht per se die Umgebung das, was das Gefährliche ist oder was mich nicht ankommen lässt, sondern eher mein Gefühl, dass ich außen vor bin, also dass ich ausgegrenzt bin. Und das ist ja dann auch etwas in mir. Also ich kümmere mich gerne um mich selber. Und sobald ich das Gefühl habe, dass ich mich um mich selber kümmern kann, komme ich schneller irgendwo an. Mhm. Und hier in Kroatien, also in unserem Haus hier bin ich total angekommen. Mhm. Hier komme ich hin und es ist immer so, als wäre ich überhaupt nie weg gewesen. Ich brauche da keine Ankommenszeit, wie manchmal man das so im Urlaub oder so braucht, sondern ich bin da. Und bin da, fertig. Aber gut, das ist ja auch mein Zuhause. Ich habe hier ja auch Klamotten im Schrank, meine Zahnbürste steht im Bad. Ich muss ja quasi auch gar nichts mitbringen. Aber das ist halt unterschiedlich. Bei uns in unserem Haus in Deutschland, da hat es lange gedauert. Aber das hatte nichts mit dem armen Haus zu tun, weil das ist total schön und da fühlt man sich einfach auch wohl. Aber ich bin in mir nicht angekommen. Mhm. Und ich bin ja auch früher unglaublich oft umgezogen, auch mit meiner Familie. Mhm. Also mit meinem Mann, als mein drittes Kind kam, nicht mehr. Aber davor, weil ich ständig auf der Suche war. Ich war immer auf der Suche nach irgendetwas. Aber ich war ja eigentlich auf der Suche in mir. Aber ich habe es im Außen gesucht. Ich habe gedacht, die Wohnung mit einem Zimmer mehr, dann wird es, dann komme ich an. Das Haus mit einem Garten, dann komme ich an. Aber es ist totaler Bullshit, weil ich nehme mich ja immer überall mit hin. Und solange ich nicht auch in der Zwei-Zimmer-Wohnung angekommen bin, werde ich mich einfach nirgendwo angekommen fühlen. Ich darf die Zwei-Zimmer-Wohnung doof und beengend und keine Ahnung was finden, aber nicht dieses Gefühl, ich bin so getrieben und rastlos. Weil das Gefühl habe ich immer mitgenommen, auch in die größere Wohnung oder ins größere Haus. Bis ich nicht angefangen habe, mir das wirklich anzuschauen.
Spannend. Also ich glaube, das sind, also für mich sind jetzt mehrere Ebenen angesprochen. Einmal habe ich ja praktisch drüber gesprochen, von wegen, wie war es im Haus, dieses Ankommen, dieses neue Kennenlernen. Und die Verbindung von Wohnen und Haus kennenlernen zu dir ist, man muss ja auch praktisch sich Menschen kennenlernen und sich mit Menschen auskennen. Und so wie ich die Ecken hier im Haus kennenlernen muss, dass ich mir den Kopf nicht mehr anschlage, musst du ja auch Menschen näher kennenlernen, egal in welchem Alter. Und das hat natürlich viel mehr mit Vertrauen zu tun. Wenn ich in einem Haus die Ecken kennenlerne, vertraue ich höchstens mir, dass ich irgendwann mal mir merken kann, wo sind welche Ecken, wo sollte ich vorsichtig sein. Also die Ecke, wir haben so eine Duschwand, die ist so aus Glas, die steht mitten im Raum und da kann man nur dagegen rennen, wenn man kein Licht hat und die nicht kennt, also nicht weiß, wo die steht. Und du hast von Menschen mehr gesprochen und hast auch gesagt von wegen, dass du wenig im Prinzip Menschen hast, denen du dich so verbunden fühlst, dass du da Vertrauen hast. Ich denke mal, das kommt auch darauf an, was sind es für Menschen? Sind die auch offen? Sind die, du bist ein offener Mensch? Sind die anderen auch offen? Und wenn sich so Grüppchen bilden, dann weiß man ja immer nicht, von wegen, ich bin hier alleine, da ist eine Gruppe, die lachen, lachen die über sich, lachen die über irgendwas, lachen die über mich. Das ist ja oft so ein Thema. Das heißt, man braucht jedes Mal, wenn man ankommen will irgendwo, im Prinzip brauchst du die Sicherheit im Außen und du brauchst die Sicherheit im Innen. Und wenn du von den Umzügen sprichst, das irritiert mich ein bisschen, weil da denke ich mir, mit drei Kindern, zwei Zimmerwohnungen, da bist du angekommen, aber finde ich das schon... Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du auf sehr beengtem Raum lebst, dass du dich dann, auch wenn du da wohnst und dich gut auskennst und auch angekommen bist, irgendwann nicht mehr wohlfühlst. Und ich glaube, dass diese Impulse zum Beispiel auch wieder wichtig sind, um dann weiterzugehen. Ja, wir haben das letzte Mal ja auch drüber gesprochen, natürlich nimmt man sich immer mit. Das ist ja auch eine gute Begleitung, wenn du dich dabei hast. Und da sind dein Lieblingswort, deine Störgefühle, die sind ja auch Impulse, um dann wieder weiterzugehen, um was Neues kennenzulernen, vielleicht ein größeres Haus, vielleicht den Garten und dann anzukommen. Und Kroatien, das ist ja deine Heimat. Da bist du ja praktisch rein geboren und dadurch vielleicht schon mal ein Stück weit in der Welt angekommen.
Hier ist immer alles so sicher für mich. Und ja, das habe ich so verknüpft. Das ist auch ein Gedanke, auch eine vielleicht auch Illusion, die ich so habe, die sich aber bei mir in meinem Kopf so abgespeichert hat. Alles andere ist unsicher und hier ist es irgendwie sicher.
Ja gut, also was brauchen wir zum Ankommen? Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit und wir müssen uns auskennen. Ja. Sowohl bei Menschen als auch in Räumen, Gebäuden. Und wir haben das letzte Mal über den Wald gesprochen. Und weil du gesagt hast, von wegen manche zelten auch irgendwo in der Natur. Das sind die Menschen, die sich wahrscheinlich gut auskennen, die halt dann zum Beispiel wissen von wegen, dieses Geräusch ist eine Rotte Wildschweine, da gehe ich jetzt nicht aus dem Zelt hinaus. Oder ein Bär und ein Wolf, die halt einfach wissen, wer frisst mich jetzt gleich? Und dann vielleicht noch wissen, wie kann
würde
ich mich...
eine Schildkröte reichen.
Nee, Schildkröten sind, glaube ich, so wenig im Wald. Naja, aber also gut, Bären haben wir hier auch keine, aber Wildschwein im Wald, nachts zelten, ich würde es auch nicht machen, auf so einem Auto. Na, zelten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Definitiv nicht.
Nee,
warum
das ist
auch?
Nicht so dein Lieblings.
Nein. Nein. Eben, wenn du dich aber auskennst und Sicherheit hast, dann eben auch vielleicht durch die Menschen, die um dich rum sind, dann vielleicht ist es dann eine Form von Ankommen. Ich denke bei Ankommen, aber ich weiß nicht warum, mir geht es immer noch um Kinder, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, hier fühle ich mich nicht wohl, ich bin hier nicht zufrieden, bin hier nie angekommen. Das kann ja sein, sowohl bei Menschen als auch in Gebäuden. Ich überlege nämlich gerade, bei wie vielen Menschen ich mich angekommen fühle. Ich glaube, das ist bei mir ähnlich wie bei dir. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, würde aber sagen, dass ich eine Handvoll wirklich sehr, sehr guter Freundinnen habe. Und da bin ich angekommen, definitiv. Ja. Das hat gar nicht viel mit Zeit zu tun. Ich bin mit Menschen befreundet seit 40 Jahren oder noch länger. Und ich bin mit Menschen befreundet seit vielleicht 2 Jahren. Und Da, mit den einen kennt man, da kennt man sich nur länger. Fällt mir gerade Barbara Streisand ein, der Film Herr der Gezeiten. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob Barbara Streisand zu deinen Freundinnen gehört.
Leider nein. Nee, gehört sie nicht. Aber ich weiß noch, als die, egal, in diesem Film hat die auf jeden Fall eine Affäre und dann trennen die sich wieder und er geht wieder zurück zu seiner Frau und dann sagt sie irgendwie, du liebst sie mehr als mich. Und dann sagt er, nein, nicht mehr, nur länger.
Ah,
und
ja,
das fällt mir gerade ein, wenn man jetzt Freundschaften hat, die einfach schon Jahrzehnte dauern, da kennt man sich halt einfach oft schon viel, viel besser und hat viele, viele gemeinsame Erlebnisse. Und in jüngeren Freundschaften ist es eben nicht so. Und Kinder können ja gar nicht auf was Langes zurückblicken, weil sie halt noch nicht lange leben. Ja?
Nee, mach du mal zu Ende erst.
Nee, und die haben praktisch, für die ist ja, die sind ja alle Erfahrungen neu. Ich kann ja auch unfassbar viele Transitionen schon zurückblicken und weiß, wie ich mit Übergängen umgehe. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, welche Erlebnisse sich vermutlich wiederholen. Ich weiß, wie ich mit was umgehe. Das weiß ja ein Kind nicht. Und wenn jetzt Kinder nicht gut begleitet werden und die ersten Transitionen nicht gut laufen, dann kommt deine Tante Anna wieder ins Spiel und das erzählst du am besten selber, weil das kann niemand so gut erzählen wie du, was jetzt dann passiert.
Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit so nachgedacht, weißt du, so wie ich mich fühle, wenn ich irgendwo ankomme, so wie ich mit Menschen umgehe, so wie ich erwarte, was Menschen mir zurückgeben, so wie es, auf welche Festplatte es fällt, in welcher Art ich angeguckt werde, wie ich aufgenommen werde, wie mit mir gesprochen wird, wie ich auf all das reagiere, hat ja was damit zu tun, wie ich es mal gelernt habe.
Genau.
Da sind wir ja wieder bei, ne, da sind wir bei den Kindern.
Genau.
Dass wenn ich klein, ein kleiner Mensch, und reden wir mal wieder über die allerersten Lebensjahre, wenn ein kleiner Mensch mit einer völlig freien Festplatte auf der Welt unterwegs ist, dann schaut, ich finde das immer so toll, bei so kleinen, ja gerne. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich anknüpfe.
Ich glaube, wir müssen nur, glaube ich, vorsichtig sein mit freier Festplatte. Also Kinder werden ja definitiv nicht mit freier Festplatte geboren. Die haben auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel, was sie während einer Schwangerschaft erleben. Und da können wir, das reicht schon. Wir müssen da gar nicht irgendwie in andere Gefilde gehen. Und das heißt, sie kommen ja jetzt schon, und das ist sehr, sehr gut erforscht, wenn eine Schwangerschaft stressig war, kommen die Kinder mit anderen Kompetenzen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber mit anderen Einstellungen, so kann man es vielleicht wirklich sagen, auf die Welt. Und es kann, da ist das Stressfass, also der Cortisol-Level spielt da schon, das wird jetzt zu wissenschaftlich, das sparen wir uns, aber es ist da schon klar, ob es im Prinzip, wie belastbar ein Kind ist, oder auch wie wenig belastbar ein Kind ist. Das ist definitiv schon während der Schwangerschaft und dann auch natürlich nochmal durch Geburtserlebnisse. Das heißt nicht, dass da irgendwas fixiert ist, aber es gibt einfach unterschiedliche Startbedingungen und die gehören schon dazu.
Ich danke dir sehr, dass du da auch jetzt wirklich auch reingegrätscht bist, um das noch zu sagen. Das ist mega, mega wichtig. Mhm. Sonst könnte man ja tatsächlich irgendwie glauben, Kinder kommen auf die Welt und dann beginnt es erst. Dem ist ja überhaupt nicht so.
Genau.
Jetzt haben wir aber Verhaltensweisen. Wie gehe ich mit Menschen um? Was darf ich von Menschen erwarten? Und das kriege ich in der Interaktion mit Menschen mit.
Ja.
Das heißt, habe ich einfach, wie schnell und wie feinfühlig werden meine Bedürfnisse beantwortet? Das hat was, ne, ob das jetzt Nahrung ist, ob das Seelennahrung, egal was ist, je feinfühliger die Umwelt auf mich reagiert, je empathischer und je schneller meine Bedürfnisse erfüllt werden, umso freier darf ich mich ja als kleines Wesen fühlen. Weil das Grundthema ist ja, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden und ich muss das Gefühl der Dazugehörigkeit haben. Weil wenn ich nicht einer Gruppe dazugehöre als Kind, dann kann es mir halt wirklich an den Kragen gehen. Und je nachdem, was ich, und da brauche ich Unterstützung für als kleiner Mensch. Ich kann das noch nicht alleine. Das heißt, ich erlebe etwas, meinetwegen ich stoße mich irgendwo oder es ist irgendwas und in mir kommt ein großes Stör- oder Angstgefühl oder was auch immer. Dann schaue ich die Person an, mit der ich dieses innere Band der Verbundenheit habe und erhoffe mir eine Antwort. Das nennt man ja bei den Analytikern, wie Bion das genannt hat und Winnicott, dieses Containing-Modell. Also das ist, dass wir jemanden brauchen, dem wir etwas übergeben können. Dort wird es quasi verarbeitet und dann wird es dem Kind zurückgegeben, so dass es es aufnehmen kann. Wird das Kind nicht unterstützt, dann überfordert es das kindliche Gehirn sehr schnell. Und dann lernen Kinder auch Verhaltensweisen, aber eher primitive, um ja, in dieser Situation klarzukommen. Und das ist eben das, wo da aber die, wo Anna wartet und sich denkt, ein neuer Film, super, wieder neuer Film. Ich speichere den mal schnell ab. Und im Laufe des Lebens sind Situationen, an die wir uns meistens gar nicht erinnern können. Deswegen ist es ja so gemein, wenn es passiert, wenn die Kinder unter 3 oder 2 Jahre alt sind, weil sie ja noch nicht mal die Möglichkeit haben, später irgendetwas zu reflektieren, weil man sich ja nicht erinnert. Aber das wird ja auch alles archiviert. Und dieses dieses Ankommen muss deswegen so unglaublich behutsam begleitet werden. Da geht es nicht darum, dass das Kind jetzt einmal die Räumlichkeiten kennenlernt, sondern das Kind muss wirklich die absolute Möglichkeit bekommen, sich dort an diesem Ort sicher zu fühlen. Und das muss eingeführt werden durch eine Person, dem das Kind ja bereits vertraut. Also diese Person übergibt das an eine andere Person und im Beisein dieser ersten Vertrauensperson lernt das Kind, ich kann der anderen auch vertrauen. Das geht natürlich nicht, wenn man die ganze Chose nach 4 Tagen schon sagt, wir sind fast zu Ende mit der Eingewöhnung.
Ja.
Aber da machen wir nochmal einen separaten Podcast.
Da würde ich wirklich gerne nochmal einen separaten dazu machen, weil es gibt ja auch diese ganzen Eingewöhnungsmodelle und die können wir uns mal genauer anschauen. Da kann ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Du bist Multiplikatorin für das Eingewöhnungsmodell der partizipatorischen Eingewöhnung und dann gibt es noch ein paar andere, die man sich genauer anschauen kann. Dann kann man sich die Frage stellen, brauchen wir überhaupt Modelle? Wichtig ist, glaube ich, dass wir wissen, wir können uns regulieren. Ich sage ja, wenn wir einen Übergang haben oder irgendeine, ob das jetzt eine Reise ist oder ob das ein Umzug ist oder ein neuer Mensch ist, wir haben mittlerweile gelernt, uns zu regulieren. Je nachdem, wie unsere ersten Erfahrungen waren, gehen wir natürlich unterschiedlich mit Unsicherheiten um. Und ich meine, das haben wir ja auch momentan in der Welt. Es gibt ja momentan ganz, ganz viel Unsicherheit und ganz, ganz viel Angst. Und da darf man sich schon mal die Frage stellen, warum haben denn viele Menschen so wahnsinnig viel Angst? Ich habe zum Beispiel keine Angst vor den Veränderungen, die gerade passieren, weil ich mir denke, wir werden Möglichkeiten finden. Die Menschen überleben seit so vielen Jahren und sind aus so vielen Problemen wieder rausgekommen und wieder reingegangen, wieder rausgekommen. Kriegen wir alles irgendwie hin? Wie, weiß ich noch nicht. Nur Kinder haben ja keine Chance. Die können ja dadurch, dass sie sich eben noch nicht selbst regulieren können, brauchen sie ja diese sogenannten Koregulation. Und das ist nichts anderes wie die Menschen, die praktisch feine Zeichen der Kinder lesen können und dann die eben auch beantworten. Die sehen, dass ein Kind in Not gerät, dass ein Kind sich nicht wohlfühlt, die den Blick dafür haben, die dann zum Beispiel auch sehen von wegen, okay, das Kind isst nicht, das Kind sitzt da und spielt, aber spielt nicht wirklich. Und da brauche ich natürlich auch wieder eine ganz, ganz, ganz große Portion Empathie. Die habe ich aber eventuell auch nicht wirklich gelernt, weil mit mir vielleicht nicht empathisch umgegangen wurde. Und wenn ich das selber nicht erlebe, dann kann ich es halt nicht einfach. Empathie ist was, ein Stück weit davon ist uns, Mitgefühl ist uns auch ein Stück weit angeboren. Gleichzeitig brauchen wir schon auch Möglichkeiten, das zu trainieren. Und wenn mir die immer genommen werden, da habe ich auch ein ganz schönes Beispiel. Ich kenne ein Kind, Das hat in der Schule einem anderen Kind bei einer Probe geholfen. Und beide Kinder wurden dann bestraft und beide Kinder haben eine 6 bekommen. Wo ich mir denke, ist eigentlich erbärmlich, dass Helfen bestraft wird. Von wegen Unterschlagung, Spicken und so weiter. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir gerne hätten, was Menschen können. Nämlich auf andere achten, mitkriegen, da ist jemand in Not. Dem helfe ich jetzt und dann erfahre ich, dass ich dafür bestraft werde. Ja, so kann man es jemandem aber auch abgewöhnen. Und das waren jetzt schon ältere Kinder. Und ich denke, je jünger Menschen sind, desto schneller lernen sie ja. Das wissen wir ja. Ich lerne auch noch, wir lernen unser ganzes Leben. Aber das Tempo ist ein ganz anderes bei jungen Kindern. Ich werde dir das dann erzählen, wenn ich jetzt dann bald die Knoten lerne, wenn ich beim Bootsführerschein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, wie viele verschiedene Knoten das gibt. Von Navigieren mal ganz abgesehen. Ja, und ich meine, wenn jetzt die Kinder eben lernen, dass sie sich nicht sicher fühlen können, in Familien, also in Familien natürlich auch, ja. Wir haben ja viele Kinder, die sind nicht sicher in ihren Familien. Die erleben Gewalt in ihren Familien, die sind jeden Tag bedroht. Man weiß das, Kinder von psychisch kranken Eltern, Kinder von Menschen, die einfach viele Möglichkeiten nicht haben, dass sie sich um ihre Kinder gut kümmern können. Da bräuchten wir auch dringend Hilfe. Nicht nur in den Kitas.
Das sind natürlich die ganz dramatischen Fälle, weil diese Kinder ja nirgendwo wirklich das Gefühl haben. Also die fühlen sich wahrscheinlich in einer Kita sehr viel sicherer als zu Hause.
Ja, das kann sein. Ja.
Ich kenne das auch von mir selber. Ich wäre so, so gerne als Schüler in die Nachmittagsbetreuung gegangen, einfach um nicht zu Hause sein zu müssen. Mhm. Aus Gründen, die kann ich irgendwann auch mal erzählen, war es aber so, dass ich schon zu Hause sein musste. Aber ich habe mich so sehr danach gesehnt, in der Gruppenbetreuung im Hort zu sein.
Ja, ja.
Um einfach mit anderen Gleichaltrigen zusammen zu sein und nicht alleine in den Umständen, in denen ich halt war, zu Hause zu sein. Also ja, das ja. Eine institutionelle Betreuung, da sind wir auch wieder, dass die wirklich sehr, sehr gut ist für viele Kinder. Aber das ist ja gar nicht das, worum wir immer reden, worüber, das ist ganz logisch, sondern wir reden ja darüber, dass Kinder, die sehr, sehr viel und sehr lange und sehr früh in Kitas sind, ganz besondere Begleitung brauchen, weil es für sie schwierig wird, weil sie halt sehr aus der Nachahmung lernen, sehr daraus lernen, wie reagiere ich auf jemanden. Und es kann nicht sein, das habe ich auch mal von dir, Anke, es war nicht von Konfuzius, das war sicher von dir, dass es nicht sein kann, dass es ein Umstand des Glückes ist, ja, dass ein Kind, wenn es außerfamiliär betreut wird, dass es damit zu tun hat, hat es Glück, auf welche Menschen es trifft oder nicht. Das darf einfach nicht sein. Da müssen wir dafür sorgen, dass der Standard so ist, dass alle Kinder in diese Gunst kommen. Und natürlich gibt es immer Unterschiede, alle Menschen sind anders, aber ein gewisser Grundstandard muss einfach für alle Kinder klar sein. Und dazu gehört, dass Gewalt nicht möglich ist. Nicht sein darf. Und für mich ist ja auch Gewalt, genau wie für dich, nicht irgendwie das, was man, oder nur das, was man an blauen Flecken sieht, sondern die seelische Gewalt, das gar nicht drauf eingehen auf etwas, wo ich genau sehe, dass da ein Kind ist, was gerade keine Handlungsoption hat, was gerade überhaupt nicht weiß, wie es aus dieser Nummer rauskommt. Dieses Kind zu ignorieren, das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema Gewalt, das weil diesem es. Kind auch die Möglichkeit genommen wird, zukünftig irgendwo anzukommen. Da sind wir wieder bei unserem Thema, weil es wird keine Handlungsoption bekommen. Wie komme ich da jetzt zu? Natürlich wird es eine Handlungsoption entwickeln, wie wir gesagt haben, eher eine primitive. Ich gehe in den Rückzug, ich gehe in den Angriff, ich breche Beziehungen ab, weil es ist immer noch besser, wenn ich nicht weiß, wie komme ich da rein oder eigentlich erlebt habe, dass ich sowieso nicht dazugehöre, dass ich früh auf Abstand gehe. Weil wenn ich das selber entschieden habe, dass ich auf Abstand gehe und diese Gruppe meide, dann gehe ich ja gar nicht erst die Gefahr ein, dass die das entscheiden könnten.
Ganz genau.
Weil das Kinder ist ja viel zu dramatisch.
Ja, ganz wichtig. Kinder gehen natürlich, wenn wir jetzt von den ganz jungen Kindern reden, entscheiden sowas natürlich nicht bewusst. Das ist genau das, was du sagst. Wenn Kinder können nicht ankommen, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Und deswegen ist im Prinzip dieser Entzug von Sicherheit, wenn ich auf ein Kind nicht eingehe, wenn es mir was signalisiert, das ist für mich eine ganz fürchterliche Form von Gewalt. Und die werde ich niemals messen können an blauen Flecken und so weiter.
Nein,
die kann ich mir dann ein paar Jahre später sehr gut anschauen und mich dann wundern. Da sagt die Gunda Frey so einen schönen Satz. Kinder, wie sagt sie immer, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie...
Entwicklungsstörungen.
Ganz genau. Das ist ein so brillanter Satz. Und liebe Gunda, wenn du uns zuhörst, viele Grüße. Das trifft einfach den Nagel jedes Mal auf den Kopf. Und problematisch bei den ganz jungen Kindern ist, wenn sie dann eben gewisse Strategien lernen, wie sie mit Schmerz, mit Ausschluss, mit nicht gesehen werden umgehen. Und das ist ja Lernen. Und das pflanzt sich dann fort. Deswegen ist es ja so wichtig, dass diese ersten Übergänge gut gelingen, damit man darauf aufbauen kann. Das meinte ich eben, wenn wir uns jetzt anschauen als erwachsene Frauen, wie gehen wir mit Veränderungen um? Was bedeutet Ankommen? Für mich ist, habe ich ganz am Anfang gesagt, dieses ich fühle mich in meinem Leben, ich fühle mich, bin zufrieden, ich fühle mich angekommen und trotzdem nicht. Weil ich habe die ganze Zeit, und das meine ich nicht von wegen, ich fühle mich nicht getrieben. Und trotzdem merke ich, es ist immer noch ein Prozess, ich bin nicht fertig. Ich will jetzt den Bootsführerschein machen, ich will noch das und das schreiben, ich will das machen, ich will mit dir die Seminare machen, die Weiterbildungen machen. Und es sind ja alles Wege, und die auch Unsicherheiten bergen, die mir keine Angst machen, weil ich mir denke, ja klar, dann natürlich kommen da Probleme, natürlich gibt es da Steinchen, über die man drüber muss, vielleicht auch den einen oder anderen Fels, ja, dann halt den. Das kann ich aber nur, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass ich sicher bin. Und jetzt sind wir wieder bei einem deiner Lieblingsworte, dieses im Hier und Jetzt. Das hat nämlich jetzt nichts mehr mit außen zu tun. Das ist jetzt die innere Sicherheit. Ich weiß zum Beispiel, da, wir haben begonnen mit dem Haus hier. Ich liebe es hier zu wohnen und ich weiß genau, es wird nicht für immer sein. Und das ist völlig in Ordnung. Dann genieße ich es jetzt, Achtung, im Hier und Jetzt, liebe Claudia.
Sehr schön.
Ja, ich habe gelernt und freue mich, wenn dann was anderes kommt. Dann genieße ich das andere eben auch wieder im Hier und Jetzt. Nur das kann ja ein Kind, das Unsicherheit lernt von Anfang an. Wann in aller Welt soll denn dieses Kind dann sagen können oder vertrauen können? Das heißt, alle Menschen, die das nicht als Kinder gelernt haben, für die ist es dann im Erwachsenenleben, die können das lernen. Nur es ist mit viel mehr Arbeit verbunden, mit viel mehr Zweifeln und Selbstzweifeln und Coachings und Therapien und schwierigen Wegen und Reflexionen. Und ich denke mir immer, wir können nicht jedes Kind zum Leben gehören, auch in jedes Leben gehört Kummer und in jedes Leben gehören Schwierigkeiten. Das will ich überhaupt nicht sagen, dass wir das, da können wir Kinder nicht davor bewahren. Aber wenn wir es nicht schaffen, dass wir in Institutionen, die für Kinder gemacht wurden, mit Menschen, die für Kinder, die dafür ausgebildet wurden, mit Kindern zu arbeiten, wenn wir das nicht hinkriegen, ich meine, dann machen wir doch einfach Kinder kaputt. Und es muss doch nicht sein.
Ich vergleiche das immer gerne mit Werkzeug. Mein Mann zum Beispiel ist ein totaler Werkzeugfanatiker. Der braucht, also gibt es verschiedene Marken und das habe ich mittlerweile auch gelernt. Und die Schraubenzieher von der Marke sind anders als die, die man vielleicht im Sale beim Aldi kaufen kann. Und der hat halt bestimmtes Werkzeug. Und ich glaube, dass wir halt mit der Zeit auch unser inneres Werkzeug entwickeln, mit dem wir dann mit Situationen umgehen. Und es sind weniger die Situationen, die das ausmachen. Ich glaube, ein Kind braucht keine rosarot angemalte Ponyhof-Kulisse, wenn die Begleitung nicht stimmt.
Ja.
Situationen passieren und es passieren auch schlimme Sachen. Aber dieses Gefühl, einem Kind zu vermitteln, ich sehe dich, ich bin glücklich, dass du da bist und es ist gut, wie du da bist und du bist gut, so wie du bist. Das ist gar kein Hexenwerk, aber das, wenn das ein Kind das erlebt...
Und das ist mir gerade total wichtig. Also erstens geht es bei gute Kitas, erkennt man definitiv nicht an der Ausstattung. Es sind die Menschen. Und das meine ich, du hast gerade gesagt, es ist kein Hexenwerk und das ist mir total wichtig. Ich kann, alles was wir brauchen, sind Menschen, die in Kitas, die ihnen genau dieses Gefühl geben. Es ist schön, dass du da bist, ich sehe dich, Klammer auf, ich kann dir jetzt vielleicht nicht helfen, aber ich bin da. Und es geht auch nicht davor, Kinder zu bewahren. Wir wollen Kinder nicht vor ihrem Leben bewahren. Kinder dürfen Frust erfahren. Ich glaube sogar, es ist wichtig, dass sie Herausforderungen meistern. Und zwar mehr als so manchem Kind momentan zugemutet wird. Das ist mir manchmal viel zu viel Watte. Aber du lachst.
Weil ich es richtig finde. Und ich gerade Situationen im Kopf habe. So.
Erzähl.
Ich habe gerade eine Situation im Kopf, wo zum Beispiel auch meine Kinder, die ich in der Betreuung habe, da ist eine Kleine, die möchte so unbedingt auch irgendwo hochklettern, wo die beiden Großen schon hochkommen und sie bemüht sich immer und es geht nicht und dann guckt sie mich an und natürlich könnte ich ihr helfen. Aber dann sage ich immer, weißt du, Schatz, kurze Beine, keine Kekse, ist jetzt doof, aber du schaffst das bald. Aber ich lasse sie dann nicht alleine, sondern biete ihr was anderes an oder sage, schau mal das kannst du schon. Aber sie will natürlich immer das und das probieren. Und kürzlich war es so, sie ist da alleine hochgekommen. Und sie hat mich angeguckt mit einem Grinsen von links nach rechts und einer tonlosen Freude. Sie stand da oben, guckte mich an. Anke, stell dir mal das Drama vor, ich hätte das nicht gesehen.
Ja.
Und ich habe da gesagt, so, du hast es geschafft. Und die hat sich so gefreut. Ja. Ne, das ist, ach, da kriege ich jetzt so Gänsehaut, diese Freude.
Ja, ich auch.
Und dass sie das alleine da hochgeschafft hat. Also es ist so Wunder und da musste ich gerade dran denken.
Ja, genau das ist es. Es geht nicht darum, dass wir den Kindern um Gottes Willen alles abnehmen oder auch nicht viel abnehmen. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von lass das Kind machen und eben auch Erfolge erfahren und auch Misserfolge erfahren. Wir müssen auch alle lernen, mit Misserfolgen und mit Scheitern umzugehen. Ganz, ganz wichtig, aber eben da sein, mitbegleiten und sich mitfreuen und mitleiden und es würde schon vollkommen reichen. Und du, wie gesagt, ich mag diesen Satz, es ist kein Hexenwerk und es hat einfach was mit Haltung, sind wir wieder beim großen Thema Haltung zu tun, es hat was mit meinen Werten zu tun, natürlich auch mit meinem Wissen, das ich habe. Und da freue ich mich jetzt wirklich auch auf die Weiterbildung, die wir beide machen werden. Da wird es um ganz junge Kinder gehen. Das ist einer der größten Punkte, wo wir uns auch sehr, sehr einig sind, wie man das trainieren kann mit Menschen, die das vielleicht auch nicht selbst erfahren haben. Und für die ist es natürlich...
Ja, das ist, da kann es eben schwierig sein, aber es geht, wie gesagt, nicht darum, dass man, das Allerwichtigste ist eine Offenheit, dass ich merke, ich möchte das so nicht mehr, aber ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie ich es anders mache, aber da ist jetzt schon mal die Offenheit total wichtig. Ich hatte das in meinem Leben auch an ganz vielen Punkten, wo ich dachte, das fühlt sich nicht richtig an, wie ich es gerade mache. Es fühlt sich nicht richtig an. Und jetzt bin ich an einem Scheideweg. Entweder blende ich das aus, bleibe in meiner Komfortzone und mache es einfach weiter und finde Gründe, warum ich es nicht mache oder warum ich es so mache, warum ich dem Kind einfach einen Schnuller aus dem Mund reiße, das überhaupt nicht bespreche oder so oder da auch wirklich übergriffig bin oder lasse ich mich auf neue Dinge ein und verlasse meine Komfortzone und da fängt es auch mal an ungemütlich zu werden, aber es lohnt sich so, so sehr und das ist der eigentliche Punkt, um den es geht, dass wir nicht sagen, ja nee, das kann ich nicht, dann bleibt es eben so, sondern eine Offenheit zu entwickeln, ich würde gerne einen anderen Weg gehen und dann wird sich dieser Weg auch finden.
Ja, und dann geht, das ist auch wieder das Thema Ankommen. Dann verlasse ich die vertrauten Pfade, gehe einen neuen und komme vielleicht irgendwo an, wo ich mir schon immer gedacht habe, da möchte ich hin. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, also andersrum, ich glaube nicht, bis auf ein paar, die wirklich ganz andere Probleme haben, niemand steht morgens auf und sagt, wie versaue ich es denn heute so richtig? Und niemand geht morgens in eine Kita und sagt so, heute quäle ich mal wieder ein paar Kinder. Das macht niemand. Wie gesagt, ist, ja, es gibt auch welche, aber über die sprechen wir jetzt hier auch nicht. Denen helfen wir nicht mehr. Wir arbeiten mit Menschen und arbeiten mit uns auf einem Level, wo man sagen wird, okay, wir probieren das mal aus. Wir schauen uns das mal an. Vielleicht kann man mit so ein paar klitzekleinen Veränderungen, die natürlich auf gedanklicher und Gefühlsebene erstmal stattfinden, schon irgendwelche Türen öffnen, durch die dann Menschen gehen wollen. Wenn du hast vorhin erzählt von wegen Menschen, wenn man sich mit Menschen auskennt und wie man zu Menschen kommt und dass du offen bist und es wird halt einfach nur funktionieren. Wir hatten auch mal im Podcast das Thema, von wegen, wenn die Tür zu ist, ich muss sie halt öffnen, bevor ich durchgehe. Und du hattest damals gesagt, wenn ich aber meinen Fuß an die Tür stelle und ich will da durch, aber bremse mich selbst, dann wird es nichts werden. Genau. Und ja, und da denke ich, da sehe ich uns auch, gerade auch in dieser Weiterbildung, als so ein bisschen Menschen, die sagen, schau mal, da steht noch ein, da steht dein Fuß, da steht noch ein Schrank vor der Tür, komm, wir rücken den zusammen weg und du nimmst den Fuß weg und wir gehen mit dir da durch. Und dann gucken wir mal, was da drüben ist. Und vielleicht ist das ja sogar ein sehr, sehr schönes Land, in dem du ankommen wirst. Und ich glaube einfach, dass wenn Menschen empathisch mit Menschen umgehen und wirklich Mitgefühl leben, das macht nicht nur die Menschen zufriedener und glücklich, die dann mit denen wir dann arbeiten oder im Idealfall, wenn dann die Menschen, die Fachkräfte zum Beispiel mit den Kindern arbeiten, das macht einen ja auch selbst glücklich. Das ist ja das Thema, Thema Altruismus. Das ist ja, eigentlich ist Altruismus ein bisschen so ein getarnter Egoismus. Von wegen, ich weiß einfach, wenn ich jemanden erfreue, erfreut es doch mich auch. Und dadurch ist es so ein schöner, das ist mein scheinender Moment, wie so ein Lichtpingpong ein bisschen. Nein, ich sage nicht, wir müssen aufhören, aber das denke ich mir gerade wirklich. Das ist doch wirklich wie so ein Ping-Pong-Ball. Man spielt sich das Licht gegenseitig zu und man erfreut sich jeweils am anderen. Und ich meine, wenn du gerade beschreibst, wie du dich freust, wie sich die, ich weiß jetzt, welches Kind das ist, wie sich das kleine Mädchen gefreut hat. Das Kind hat sich gefreut, du hast sich warst mitfühlend und hast dich mitgefreut. Jetzt erzählst du es noch, man hört das Strahlen in deiner Stimme. Wenn du es erzählst, ich freue mich mit, wer uns zuhört, freut sich vielleicht auch mit. Und so leicht kann es gehen.
Mein Sohn sagte mir vor kurzem, weil es gibt natürlich in unserer Familie Themen, wie es die hoffentlich in jeder Familie gibt, die halt auch mal schwierig sind. Und dann sagte er so, guck mal Mama, und nannte halt so ein paar Sachen. Sagt er, krass, guck mal, was wir alles für Themen haben. Du bist Elternberaterin, du arbeitest therapeutisch, du gibst Seminare für Erzieherinnen und Tagespflegepersonen. Aber offensichtlich passieren bei uns ja trotzdem oder keine Ahnung, passieren einfach viele Dinge, die auch mitunter schwierig sind. Und habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube, es geht nicht darum, dass Dinge passieren. Es geht darum, wie wir damit umgehen.
Genau.
Und den fand ich total toll, den Satz. Ich so, aber so ist es auch. Es geht nicht darum, dass in Familien nicht irgendwie ein Haufen Scheiße ist. Es geht nur darum, wie gehe ich damit um?
Ja, genau.
Wie sehe ich meine Kinder? Wie begleite ich die? Wie begleite ich mich? Wie offen bin ich da? Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Thema ist. Ankommen ist, also auch wie fühlen sich Kinder in der Familie, fühlt man sich angekommen, fühlt man sich angenommen, und du hast eben so auch erzählt, dass du keine Angst hast, dass du ja auch erlebt hast, dass das Leben so ist, dass immer Dinge kommen und auch Dinge wieder gehen und Dinge schmerzhaft sind und so, aber du hast keine Angst davor, du wirst es irgendwie schaffen. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt und mir gemerkt, dass ich dich fragen möchte, ist das, weil du in dir angekommen bist. Also, dass du vielleicht daher die Kraft nimmst.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also erstens ist es, weil ich schon relativ viel erlebt habe und einfach auch viel geschafft habe. Also das macht mich natürlich sehr sicher, dass es dass ich mit Situationen zurechtkomme. Ich kann Schwierigkeiten sehr gut aushalten. Und ich habe zum Beispiel, also wenn ich dran denke, dass, also nee, Angst ist es auch nicht. Ich weiß, dass mir in diesem Leben noch Dinge, die ich noch erleben werde, die sicher extrem schmerzhaft sein werden. Und auf die freue ich mich nicht. Ich weiß aber, auch diese Schmerzen werden vergehen. Es bleibt halt nichts ewig. Kein Glück bleibt ewig, kein Schmerz bleibt ewig. Und ich kann, jetzt sage ich wieder deinen Lieblingssatz, dieses im Hier und Jetzt sein, da ist es halt jetzt gut. Und wenn halt dann der Schmerz da ist, dann ist der halt auch in diesem Hier und Jetzt, aber vielleicht im nächsten Moment nicht mehr. Und irgendwann ist er dann vielleicht, wird er immer schwächer. Und das gibt mir auf jeden Fall die Kraft, dass ich weiß, ja, Schwierigkeiten vergehen auch. Und natürlich, ich fühle mich, jetzt mal wieder beim spirituellen Thema, ich fühle mich nach wie vor sehr behütet und beschützt. Und ich weiß, ich bin ja nicht alleine. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt, auf den ich mich total verlasse, wo ich sage, egal was mir passiert, ich bin, das sage ich jetzt auch, also ich fühle mich verbunden. Ja. Und dadurch kann ich wahrscheinlich auch viele Risiken eingehen. Also ich mache viele Dinge nicht, weil sie mir nicht wichtig sind. Gleichzeitig bin ich ein extrem, also ich risikofreudiger Mensch, nicht im Sinne von, ich mache jetzt Bungee-Jumping oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber ich wage sehr viel Neues und ich lebe vollkommen ohne doppelten Boden. Ich hatte also vielleicht deshalb, ich hatte noch nie einen doppelten Boden. Wenn ich was so richtig in den Sand setze, dann trifft es mich auch zu 100%.
Das ist gut. Also, nee, also das ist gut, das, oder nicht gut, aber das zeigt ja auch wieder, wie illusionär es ist, zu glauben, man wäre irgendwie wie sicher. Genauso wie unsicher. Mhm. Und wo du das eben gesagt hast mit dem Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt hast du ja auch immer alles zur Verfügung, was du für die Lösung in diesem Moment brauchst. Also wenn irgendetwas ist, wirst du den Moment schaffen. Und dann kommt der nächste Moment. Wir hatten das in unserem Zeit-Podcast. Alle 3 Sekunden kommt ein neuer. Und du hast im Hier und Jetzt immer alles zur Verfügung, um diesen Moment irgendwie zu schaffen. Und ich denke auch immer gerne daran und nicht zu sehr in großen, großen Distanzen.
Ich denke schon in großen Distanzen. Und ich besinne mich auf diesen Hier- und Jetzt-Moment, ehrlich gesagt, erst seit ich mit dir einen Podcast mache. Da denke ich mir oft so, ja, hier und jetzt, schön. Ich habe das früher einfach anders genannt. Dieses Ich kann gut sein, das habe ich auch schon gesagt. Ich kann einfach da sitzen und nichts sagen und stundenlang auf Baumwipfel gucken. Ja, ich überlege jetzt gerade, ich plane schon auch in längeren Distanzen, aber das sind keine Pläne. Ich überlege dann von wegen, was könnte da sein, was könnte da sein. Und dann bin ich aber gleich wieder im Moment und sage, und jetzt mache ich eins nach dem anderen. Wie sagt man in Bayern, man kann erst die Knödel kann man, ich kenne den Spruch gar nicht, irgendwie die Knödel isst man einen nach dem anderen, da gibt es so ein Sprichwort.
Genau.
Ja, und damit komme ich gut zurecht. Und wie gesagt, ich denke, dieses keine Angst haben oder, ich habe wirklich keine Angst. Bedenken habe ich eventuell manchmal oder Zweifel. Aber so richtig Angst, wo mir die Angst irgendwie die Kehle zuschnürt, habe ich nicht. Und da glaube ich aber, dass das gar nicht in Anführungszeichen mein Verdienst ist, sondern da glaube ich wirklich, dass das mein Gottvertrauen ist, wo ich sage, ich bin gut behütet. Es passiert mir nichts, was nicht irgendwie dienlich ist.
Es ist aber auch eine Entscheidung, die du getroffen hast. Du hast dich dafür entschieden, dass du Gottvertrauen hast.
Habe ich mich dafür
entschieden?
Oder dass
du dich dafür öffnest. Du kannst dich auch entscheiden und sagen, um Gottes Willen, bleib mir weg mit dem Scheiß.
Ja, das stimmt, das könnte ich machen. Aber da habe ich jetzt wieder Erfahrungen. Schau, da habe ich jetzt einfach auch als Kind schon Erfahrungen gemacht. Mir wurde niemals irgendwie ein strafender Gott oder sowas vermittelt. Vielleicht würde ich dann ganz anders denken. Ne? Das ist ja dieses typisch Katholische ist ja auch oft so von wegen, da straft Gott. Ich sehe das überhaupt nicht so. Aber das wäre vielleicht auch mal was für einen eigenen Podcast. An was glaubt wer und welche Varianten gibt es denn da? Ich glaube, es gibt nichts Individuelleres wie Glaube.
Was ja auch tut, was auch völlig, ne, also das ist auch genau richtig, dass da, dass man lässt und also sein kann und auch sein lässt.
Ja.
Und wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, hat, also wenn ich jetzt mal für mich mein Resümee auch so aus unserem heutigen Podcast ziehe, dann hat für mich Ankommen sehr viel damit zu tun, wie ich es eben auch interpretiere, beziehungsweise wie gut bin ich auch angekommen in mir. Und wenn ich das auf die Verantwortung übernehme, wie gehe ich mit Kindern um, dass ich den Kindern den größten Gefallen damit tue, wirklich da zu sein, präsent zu sein und da zu sein. Und die Verantwortung übernehme, zum Beispiel, wenn ich nicht präsent sein kann oder die Umstände so sind, dass man überhaupt nicht präsent sein kann, dass man auch was sagt, dass man sagt, nee, das geht so nicht. Wir können so jetzt hier nicht arbeiten und die Verantwortung übernehmen für die Kinder und da auch dann auch in die Bresche springen und gucken, dass wir die Umstände für Kinder gut machen, weil, wie wir ja auch eben gesagt haben, und da bin ich mir einfach total sicher, weil ich das auch aus meinem eigenen Erleben habe, das auch sehr von meinen eigenen Kindern und auch von all den vielen, vielen, vielen Betreuungskindern, dass, wie sie begleitet wurden in bestimmten Situationen, sie auch ein Selbstverständnis entwickelt haben für die Lösung dieser Situation. Also nach dem Motto, dir wurde mal gezeigt, wie das geht mit dem Fahrradfahren, aber du brauchst nicht immer Unterstützung beim Fahrradfahren. Du kannst das auch selber. Und ich bin ja auch überhaupt gar kein Stützräder-Fan, sondern ich finde, Kinder sollten üben, üben, üben und wissen, dass ich da bin, dass ich sie auffange. Und hier, wenn sie sich sicher sind, sollen sie los und ihre Erfahrungen sammeln.
Spannend.
Ich glaube, das ist mein scheinender Moment.
Okay.
Ja, du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich an Fahrradfahren lernen. Ich habe meine Stützräder geliebt. Und ich weiß noch, die wurden dann immer so Stückchen für Stückchen höher geschraubt, sodass sie den Boden gar nicht mehr berührt haben. Aber das Wissen, da sind noch Stützräder dran. Ich bin vollkommen ohne Stützräder Fahrrad gefahren, aber sie waren noch am Fahrrad dran. Und ich weiß noch den Tag, wo meine Mutter war das, glaube ich, gesagt haben, jetzt machen wir die Stützräder ab, weil du kannst es schon. Und oh, das war total aufregend, dann ohne Stützräder. Und dann konnte ich es natürlich, weil ich ja die ganze Zeit gefahren bin. Und ich mag jetzt Stützräder. Und ich denke mir, wie schön wäre das doch, wenn wir für uns, du magst keine Stützräder, du brauchst es dann auch nicht machen, aber ich würde so gern manchmal ein bisschen mehr Stützrad sein, von wegen, ich bin da und ich weiß, du kannst es. Und ich weiß, oder sie, je nachdem, ich arbeite ja auch viel mit Erwachsenen, sie können das. Aber so ein Stützrad, das noch Sicherheit gibt, das psychische Sicherheit gibt, das ist mein Shine-On. Stützrad-Dasein.
Ich finde das ein unglaublich schönes Bild, Anke. Ich finde das ein so, so schönes Bild. Und da kann ich auch absolut mitgehen. Ich hasse Stützräder am Fahrrad, weil ich finde, das ist die absolute Verarschung für Kinder, weil du mit Stützrädern anders Gleichgewicht hältst als ohne Stützräder. Und das ist, also finde ich persönlich das Gemeine. Ja. Du bist mit einem Dreirad, wenn du dich zum Beispiel in eine Kurve lehnst, lehnst du dich, wenn du Stützräder hast, lehnst du dich entgegen der Fahrtrichtung. Und wenn du keine Stützräder hast, gehst du mit der Fahrtrichtung.
Ja,
und
ja.
Als man mir dann meine Stützräder genommen hat, ich habe mich in die Richtung gelehnt, in die ich es mit Stützrädern gelernt habe und bin voll auf die Nase gefallen.
Okay.
Aber ich möchte gar nicht dieses unglaublich schöne Bild, was du gezeichnet hast, wegnehmen, weil ich stelle mir ein Kind vor, was Fahrradfahren lernt, oder einen Menschen vor, der Kinder begleitet, aber es vielleicht hier und da noch ein bisschen Unterstützung braucht und man als imaginärer Stützrad dabei ist, aber wirklich unsichtbar, imaginär, immer in dem Glauben vermitteln, du kannst das.
Ja.
Schau mal, ich bin noch eine Weile für dich da, um abzufedern. Wenn du doch in Straucheln gerätst, fange ich Dinge ab, dafür bin ich noch da. Und dann können wir gemeinsam darüber reden, was brauchst du noch, um diese Dinge noch schneller und besser zu erkennen. Ich kann das ja auch immer aus einer Metaebene betrachten, ich bin ja nicht in der Situation. Und dann nehme ich die immer weiter ein Stückchen weg, bis der Mensch ganz selbstständig irgendwie sich sicher genug fühlt, wissentlich, dass er auch immer wieder rückfragen kann oder was besprechen kann und. Also da gehe ich total mit. Das ist auch mein scheinender Moment.
Das ist ein schöner Moment. Ich weiß, dass ich in meinen, das ist nicht mal von uns, das fällt mir jetzt gerade ein, das nennt sich Scaffolding. Wir nennen es jetzt halt Stützräding. Stützräding. Ich glaube, das ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene eine ganz wundervolle Art, Dinge zu lernen und immer mehr zu wagen. Indem
Wie heißt
man einfach
das?
Stützräding.
Nein, das andere. Stützräding heißt
Scaffolding
es.
Heißt es. Scaffolding ist das Gerüst. Du begleitest praktisch und baust dann praktisch dein Gerüst Stück für Stück ab und lässt das Kind mehr und mehr machen. Und was brauchen wir? Wir brauchen wieder ganz, ganz viel Empathie und eine sehr gute Beobachtungsgabe.
Ja.
Und die brauchen wir nicht nur für die Kinder, die brauchen wir auch für uns. Und jetzt ist mein scheinender Moment, dass wenn auch Erwachsene miteinander ankommen wollen irgendwo, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Liebesbeziehung, in einem Haus, an einem Arbeitsplatz, dass wir einfach ihnen dann Sicherheit geben, indem wir einfach zuverlässig sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass ich weiß, wenn ich bei dir anrufen kann, wenn irgendwas
so
ist, dann gibt mir das schon die Sicherheit. Dann ist das schon ein Stützrad, dann muss ich es gar nicht machen. Aber ich kann, wenn ich will. Das ist mein entscheidender Moment, das reicht mir. Zuverlässigkeit, ja? Ankommen und Zuverlässigkeit hängen für mich zusammen.
Ankommen und Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, dass der Rahmen, den ich ja noch nicht so gut kenne und ja nicht genau weiß, wo ist denn da der Boden sicher, wo kann ich hintreten, dass da ein Gerüst ist, was es mir zeigt. Und wenn ich weiß, wo ich die Duschkabine treffe, dann brauche ich das ja nicht mehr, dann weiß ich das, dann habe ich das gelernt, ich bin dadurch begleitet worden, das heißt, ich muss auch keine Angst mehr davor haben, ich muss es nicht meiden oder ich muss auch nicht weglaufen, ich muss nicht in Panik verfallen, wenn ich eine Duschkabine sehe.
Ich kenne den Weg, ne? Ich kenne den Weg einfach jetzt. Ich kenne den jetzt auch im Dunkeln. Einmal Kopf anschlagen und ich kenne ihn. So schnell lernen wir.
Genau, und du hast dich aber da in dem Moment auch regulieren können. Ein Kind, was es noch nicht braucht, braucht in dem Moment jemanden, der ihm hilft,
sich wieder
einzupegeln und nicht umzukippen. Also, dass das Stresslevel nicht zu groß wird und man umkippt. Weil das prägt sich ja ein. Und dass die Archivarin Anna bitte was abspeichert, was im Leben auch Sinn ergibt und zuträglich ist und nicht hinderlich ist. Weil gar nicht mehr duschen im Leben ist auch doof. Ist schon
stimmt.
Doof, gut, wenn man das
Ich glaube, das ist der größte Moment, der größte Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
Ja,
Wir haben einfach schon so viel mehr Lebenserfahrung und können auf so viel mehr Skills zurückgreifen. Die Kinder haben die einfach noch nicht.
Aber hättest du jetzt eine Duschkabinenphobie entwickelt, dann hättest du es sehr viel schwerer, duschen zu gehen. Jetzt
das stimmt.
Ich wieder ein bisschen. Na, und so das meine ich, dass man die Kinder die Skills so nahe bringt, dass sie für sie gut sind fürs Leben. Dass man sagt, hey, das wird schon. Ne, das war jetzt ein doofer Moment und so, aber es wird schon. Du schaffst das.
Ganz genau. Und auch dieses Wissen, dieser doofe Moment, der geht vorüber und es wird wieder heilen und so weiter. Da gibt es dieses Heile, Heile, Segen-Gedicht oder Lied. Und ich finde, das ist das Resilienz-Gedicht oder Lied, je nachdem, ob man es spricht oder singt, par excellence. Und ich glaube, dass Kinder einfach Menschen brauchen, die viele von diesen Sprüchen und Liedern kennen und die Kinder dann begleiten.
Also dann gibt es 7 Tage Regen, es gibt aber auch 7 Tage Sonnenschein und dann ist alles wieder heil. Oder es gibt heile, heile Segen, 3 Tage Regen, 3 Tage Schnee, dann tut es nicht mehr weh.
Genau den meine ich. Und was zeigt der? Der zeigt, ich nehme ein Kind, ich sehe, da ist was passiert, ich nehme das Kind ernst und jetzt sage ich von wegen, okay, hier ist ein Schmerz, es dauert jetzt ein bisschen, dann passiert ein bisschen was und dann ist es irgendwann vorbei und dieser Schmerz wird vergehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lernlektion, dass du weißt, und es ist doch dieses nichts anderes wie hier und jetzt. Jetzt ist es gerade schlimm, aber es wird nicht für immer schlimm sein. Und wenn Kinder sowas lernen, dann, glaube ich, gibt man ihnen da unglaublich viel mit fürs Leben. Und das heißt nicht von wegen, ja, das ist ja nicht schlimm, da ist ja nichts passiert. Das ist genau das nicht.
Na, ich sehe das, was passiert ist, und ich begleite dich dadurch.
Ganz genau. Und das wünsche ich einfach ganz, ganz vielen Kindern. Und zwar von Erwachsenen, die das auch erfahren haben. Und wenn sie es nicht erfahren haben, dann dürfen die sich auf den Weg machen, um zu lernen, wie kann ich es dennoch, auch wenn ich es selber nicht erlebt habe, wie kann ich es dennoch lernen? Und das sehe ich als meine Aufgabe, wenn ich mit Erwachsenen arbeite. Ihnen da einfach Mut mitzugeben, Zuversicht und Zuverlässigkeit auch und auch innere Sicherheit, damit sie den Kindern Sicherheit vermitteln. Das wäre mein scheinender Moment.
Ein wunderbar scheinender Moment. Ankommen, wenn ich in mir angekommen bin, ich glaube, dann habe ich auch die Möglichkeit, in verschiedensten Situationen und an verschiedensten Orten dieser Welt anzukommen. Und wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich bin nicht angekommen und jedes Mal wieder weglaufe, nehme ich meine vielleicht auch Unfähigkeit, überhaupt ankommen zu können, ja auch immer wieder mit. Also auch da wieder wirklich zu gucken, sind es jetzt nur die äußeren Bedingungen, die mich daran hindern, nicht anzukommen? Oder ist es etwas anderes, was mich daran hindert, nicht anzukommen, und das ist in mir? Ja. Und Kindern immer wieder zu sagen, egal was gerade ist, es ist alles gut, weil ich bin hier und ich rette dich. Alles ist gut, ich bin da.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das finde ich einen schönen Schlusssatz.
Genau, und das ist mein scheinender Moment. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.
Shine on, you and me tonight. Where